Guten Abend und grüß Gott zu unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, sagt Ihnen Gregor Dornis. Heute den unergründlichen Reichtum Christi verkünden, Erinnerungen an Leo Kardinal Šefčík. Es gehört sicher zu den echten Komplimenten unserer Zeit, wenn man einem Menschen Authentizität bescheinigt. Der ist authentisch. Wer authentisch ist, dem sind Herzen, Sympathien und ja auch bei Deutschland sucht den Superstar mindestens der Record sicher. Im Ernst, was meinen wir damit? Authentisch, so sagen wir, das ist gleich echt, wiedererkennbar. Und mit zwei Schlagworten zu umschreiben. Originalität ist ein Gütesiegel, das kurz, prägnant und eingängig sein soll. Und wir Christen erwarten auch von einem Theologen oft nicht viel anderes, nämlich das mit einem Wort Greifbare, das dann seine Position originell benennt. Allerdings stellt man ab und an fest, es gibt durchaus authentische Theologen, die sich nicht so mir nichts, dir nichts auf ein Schlagwort, ein Motto festlegen lassen. Und dazu gehört sicherlich auch Leo Šefčík, den Papst Johannes Paul II. Im Jahre 2001 zum Kardinal erhob. Und siehe da, gerade deshalb, weil er sich nicht auf ein Schlagwort fixieren lässt, sondern sein ganzes theologisches Leben hindurch, um hier noch ein weiteres Modewort unserer Zeit zu bringen, ganzheitlich dachte, also das Ganze des christlichen, des katholischen Glaubens bedachte, nicht trotz, sondern gerade deswegen darf er als authentisch gelten. Mit anderen Worten, ganz der Wahrheit und ganz der ganzen Wahrheit verpflichtet. Denn, und jetzt haben wir es doch, dies war sein Schlagwort, sein Motto, sein Wahlspruch als Kardinaldiakon, den unergründlichen Reichtum Christi verkünden. Wer war dieser Mann, der an seinem Lebensabend, genauer übermorgen vor 8 Jahren zum Kardinal kreiert wurde und ebenfalls genau morgen seinen 89. Geburtstag gefeiert hätte und übermorgen seinen 89. Geburtstag gefeiert hätte und die Theologie, ja, die Kirche des 20. Jahrhunderts ganz authentisch bewegt und beeinflusst hat? In unserer heutigen Credo-Sendung wollen wir an Leo Kardinal Šefčík erinnern und begleiten wird uns bei dieser Erinnerung kein geringerer als sein Schüler, Professor Dr. Manfred Hauke von der Theologischen Fakultät Lugano. Grüß Gott und guten Abend, Professor Hauke.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Professor Hauke, Sie sind Jahrgang 1956 und Sie haben 1981 Ihr Philosophie- und Theologiestudium mit einer Promotion noch einmal abgeschlossen bei Leo Šefčík. Danach waren Sie bei Professor Anton Ziegenhaus in Augsburg Assistent. Von ihm sind Sie dann habilitiert worden. Und seit 1993 lehren Sie als Professor an der Theologischen Fakultät von Lugano. Sie haben sehr, sehr viel publiziert. Sie sind in vielen Gremien tätig und Sie haben auch sehr viel zu Leo Kardinal Šefčík veröffentlicht, unter anderem ein sehr empfehlenswertes kleines Buch für allgemein verständlich, also wirklich für jeden lesbar. Es heißt Ganz und gar katholisch, ein erster Einblick in das theologische Werk von Leo Kardinal Šefčík. Erschienen ist es im Dominus Verlag, dessen Leiter den ein oder anderen Credo-Hörern auch kein Unbekannter ist, Dr. Peter Düren. Ganz und gar katholisch, ein erster Einblick in das theologische Werk von Leo Kardinal Šefčík. Professor Hauke, Sie sind nach eigener Auskunft Leo Šefčík erstmals im Jahre 1977 begegnet, als während Ihres Studiums im Rahmen eines Freisemesters. Und das war ja damals schon ein großer Name. Welchen Eindruck hatten Sie von ihm? Welche Erinnerungen haben Sie an ihn? Und hatten Sie sich diesen großen Theologen so vorgestellt?
Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich den Ort meiner freien Freisemester ausgesucht auf der Grundlage des Werkes von Šefčík. Ja, ich habe also damals gemerkt, als junger Student, ganz frisch da im Studium, dass es im Grunde heute Persönlichkeiten braucht, die auch mit Klarheit auf die Herausforderungen heute reagieren, auch bereit sind, mutig bestimmte Missstände, auch ihr Lehren beim Namen zu nennen. Da hat unter Šefčík eine Kleinschrift herausgebracht über das Buch von Hans Küng, Christsein, das ich auch gelesen hatte und so weiter und das damals sehr en vogue war. Und Šefčík war einer der wenigen, jetzt für meinen Umkreis damals der einzige, der wirklich, also aller Klarheit die Dinge auf den Punkt gebracht hat. Da habe ich gesagt, also den Professor solltest du näher kennenlernen. Ich wollte mich damals von Paderborn aus, vom Seminar aus, nach Rom schicken und dann an der Gregoriana zu studieren, im Germanikum zu wohnen, um vor die Jesuiten geformt zu werden. Aber da habe ich da abgelehnt, weil ich lieber nach München wollte, um auch Schäftig näher kennenzulernen. Ich habe das nicht bereut. Also er hat damals also großartige Vorlesungen und Seminare gehalten, die eine Bereicherung darstellen für mich bis zum heutigen Tag.
Ja, und Sie durften ihn dann auch lange begleiten. Wie gesagt, Sie haben bei ihm promoviert. Sie kennen ihn sehr gut. Sie haben dazu, ich sagte es bereits, auch sehr viel veröffentlicht. Und heute sind Sie also bei uns in der Credo-Sendung zu Gast. Sie lassen uns teilhaben auch an Ihrer Erinnerung an Leo Kardinal Szewczyk. Und wir freuen uns, Ihnen nun dazu zuhören zu dürfen.
Ja, danke schön. Ja, am 8. Dezember 2005, dem Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens, wurde Leo Kardinal Szewczyk zu Gott heimgerufen. In seiner Predigt zum Begräbnis in Bregenz deutete Kardinal Meissner dieses Sterbedatum als ein großes Ausrufezeichen, das auf den Inhalt eines gesegneten Lebens hinweist. In der Tat ist die Besinnung auf den Verstorbenen nicht nur ein Ausdruck der Trauer darüber, dass eine wichtige Stimme für die Anliegen der Kirche verstummt ist. Sie ist auch und vor allem ein Zeichen des Dankes für ein gehaltvolles geistiges Vermächtnis, das in der Zukunft hoffentlich noch reiche Früchte trägt. Ich bin dankbar, in Leo Szewczyk eine vorbildliche Priestergestalt kennengelernt zu haben und ein staunenswertes theologisches Werk, das in der heutigen Zeit geistiger Verwirrung Klarheit stiften kann und Geschmack schenkt an der Fülle des Katholischen. Für die Hörer von Radio Horeb habe ich bereits im Jahre 2002 eine Reihe von Radiovorträgen über Leo Szewczyk gehalten, die in dem von Herrn Dornis genannten Taschenbuch erhältlich sind, beim Dominus Verlag in Augsburg. Heute möchte ich mich konzentrieren auf das, was damals noch nicht ausgeführt werden konnte, nämlich auf sein Wirken als Kardinal und die neueste Wirkungsgeschichte seines Werkes. In der Aussprache können wir dann gerne auch weitere Punkte seines Lebenslaufes und seines theologischen Werkes vertiefen. Leo Szewczyk hat am 21. Februar 2001 die Kardinalswürde empfangen, also vor bald 8 Jahren. Ein Jahr zuvor, im Jubeljahr 2000, unternahm er eine Pilgerfahrt nach Rom, wobei er zu Fuß mit einiger Mühe die 7 Hauptkirchen besuchte, um auf diese Weise Abschied von der ewigen Stadt zu nehmen. Mit dem 80. Geburtstag schien ihm die Zeit gekommen, sich auf den Tod vorzubereiten. Die göttliche Vorsehung bereitete ihm freilich eine neue Aufgabe, die ihn zu unerwarteten Ufern führte. In einer Gesprächsrunde brachte er die Überraschung einmal folgendermaßen auf den Punkt: Es gibt Kleriker, die es gar nicht erwarten können, Kardinal zu werden. Und andere, wie er selbst, die es nicht erwarten. Als ihn die Botschaft von der Ernennung erreichte, befand er sich gerade als Gastprofessor im Priesterseminar in dem Doris Mater in Berlin. Überraschte den Nuntius, der ihm die Nachricht am Telefon mitteilte, mit der unerwarteten Gegenfrage, ob man eine solche Würde auch ablehnen dürfe. Die Ernennung eines Theologen zum Kardinal aufgrund der wissenschaftlichen und kirchlichen Verdienste hat freilich bereits einige Vorbilder. Im 20. Jahrhundert gehören dazu Charles Jaunet, den Papst Paul VI. Für den größten Theologen seiner Zeit hielt, sowie während des Pontifikates von Johannes Paul II. Henri de Lubac, Hans-Urs von Balthasar, der kurz vor seiner Ernennung starb, Yves Congar und Alois Grillmeier. Gemeinsam mit Szewczyk wurde der amerikanische Theologe Avery Dulles durch den Kardinalspurpur geehrt. ebenso wie Dahls, wurde auch der schlesische Priester nicht zum Bischof geweiht, obwohl eine solche Weihe normalerweise vom Kirchenrecht vorgesehen ist. Als Wahlspruch wählte sich der neue Kardinal eine Stelle aus dem Epheserbrief, die schon genannt wurde. Evangelizare investigabiles divitias Christi. Das heißt auf Deutsch, den unergründlichen Reichtum Christi verkünden. Epheserbrief Kapitel 3, Vers 8. Anlässlich der Predigt in der römischen Basilika St. Paul vor den Mauern hat Schewtschik selbst dieses Motto näher erläutert. Diese Erklärung passt bestens zu dem gegenwärtigen Jubiläumsjahr, das dem heiligen Paulus gewidmet ist. Ich zitiere. Wer immer dem Glauben an Christus und seine Kirche anhangt, kann zur wirkmächtigen Verkündigung dieses Glaubens, zu seiner inneren Vertiefung wie zu seiner äußeren Ausbreitung eigentlich kein besseres Vorbild nehmen als diesen rastlosen Arbeiter, den Apostel Paulus. Diesen entschiedenen Denker und wortgewaltigen Verkünder der Botschaft Jesu, mit der er in seinem Leben und Denken völlig eins wurde. Dabei hat er das Leben wie das Wort Christi nicht einfach weitergeführt und fortgesetzt. Er hat es vielmehr mit einer sichtlich vom Geist Gottes eingegebenen Theologie durchdacht und in einer für die griechisch-römische Welt neu aufbereiteten Weise schöpferisch dargestellt. Was für die Verkündigung in der modernen Welt besonders gefordert wird, ist die Neuaussprache der Wahrheit für den heutigen Menschen und an die Adresse der gegenwärtigen Welt. Paulus hat dies als erster für die Gründungszeit des Christentums getan, dabei aber einen wesentlichen Grundsatz eingehalten, den die Theologie mancherorts zu verlieren droht, nämlich die Verwurzelung in der Wahrheit Jesu Christi, in seinem Evangelium, das ihr auch nicht in einem einzigen Satz ändern wollte. Denn wer euch ein anderes Evangelium verkündigt, und wäre es auch ein Engel vom Himmel, der sei ihm Banne, so rief er den Galatern zu. Dabei war sein geistiges Streben und Denken vor allem darauf gerichtet, den Menschen die Wahrheit Jesu Christi nicht als wohlfeile weltliche Weisheit darzubieten, mit der man heute gelegentlich nach Art einer Sozialreligion die Menschen gewinnen möchte. Er wollte seinen Zeitgenossen die Wahrheit und Liebe Jesu Christi als Geheimnis darstellen, das in seiner Tiefe und Fülle die Menschen ergreift und sein Herz verwandelt, gerade weil es sich um Wahrheit im Geheimnis handelt. Von dieser Fülle des Geheimnisses zeugt vor allem der Epheserbrief, den Heinrich Schlier deshalb einmal das Summarium des paulinischen Evangeliums genannt hat, auch die universalsten aller Paulusbriefe. So legt der Brief nicht nur das Bekenntnis über die Universalität des Christusereignisses ab, sondern auch über seine unauflösliche Einheit mit der Kirche. Hier steht deshalb auch das Grundsatzwort für die christliche Verkündigung. Ein Leib und ein Geist, eine gemeinsame Hoffnung, ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Diese unerschöpfliche Universalität und konzentrierte Einheit aber stellen den Raum dar und bilden den Ort für das unausschöpfliche Geheimnis des Christusglaubens, das der Apostel verkünden und verstehen lehren möchte. Diese Aufgabe ist unter den gewählten Wahlspruch gebracht, ich soll den unergründlichen Reichtum Christi verkündigen. Das Motto ist eine Herausforderung. Der christliche Glaube ist heute in Gefahr, seines Geheimnisses und seines Wesens entkleidet zu werden. Man versteht den christlichen Glauben nämlich oft nur noch als eine natürliche Religion unter den anderen Menschheitsreligionen, was sich besonders an der Kritik der Erklärung Dominus Jesus ersehen ließ. Man sieht in der Kirche vielfach nur noch eine religiös-soziale Anstalt und versteht sie als Abladestelle seiner menschlichen Proteste oder seiner fantastischen Zukunft träumen. Wir leben in einer Zeit, in der das Glaubensgeheimnis rationalistisch verflacht ist und die Fülle des Glaubens nicht selten zu einem dürftigen Rinnsal humanistischer Ideale zusammengeschrumpft ist. Deshalb ist die Übernahme des Programms des heiligen Paulus keine Anmaßung, sondern eine Forderung der Zeit. Soweit das lange Zitat. Als der neu ernannte Kardinal von seiner Titelkirche Besitz ergriff, San Francesco Xavier alla Gabatella, unweit von St. Paul vor den Mauern, hielt er eine Ansprache, worin er die Ähnlichkeit zwischen dem Apostel Paulus und dem Schutzheiligen der Pfarrei unterstrich. Liege Franz Xaver gilt für viele als der größte Missionar der Kirche nach dem Apostel Paulus. Bei diesem Anlass erläuterte der Kardinal auch sein Wappen, mit dem sich der beschriebene Wahlspruch aus dem Epheserbrief verbindet. Das Motto steht unter dem Wappen, das in folgender Weise gelesen werden kann. Auf blauem Grund erstrahlt ein goldenes Kreuz. Blau und Gold sind die Farben meiner Heimat Schlesien. Über dem das Herz Christi mit der Dornenkrone emporragt. Daraus entspringen die Reichtümer der Erlösung, umgeben von 7 Feuerzungen. Die Dornenkrone ist das Zeichen der geistigen Familie, das Werk, der ich angehöre. Die Übertragung der Kardinalswürde fiel zusammen mit dem 81. Geburtstag von Leo Schewczyk, 21. Februar 2001. Der schlesische Theologe hatte sich seinen Lebensabend eigentlich anders vorgestellt, griff aber nun mit ganzem Herzen die anspruchsvolle Aufgabe an, auf einer ganz neuen und höheren Ebene der Kirche zu dienen. Die Einladungen zu Vorträgen und zum Abfassen von schriftlichen Beiträgen, die schon zuvor einen beachtlichen Umfang einnahmen, wuchsen lawinenartig an. Angesichts des Bombardements mit Glückwünschen, Pressenachfragen und Einladungen musste eine Schwester der geistlichen Gemeinschaft das Werk von Dr. Govert der verzweifelten Haushälterin zur Hilfe eilen. Es begannen 4,5 Jahre intensiven Einsatzes mit zahlreichen Reisen und unsäglichen Strapazen, die der Kardinal großherzig auf sich nahm. Bevor wir den Vortrag fortsetzen mit seinem zweiten Teil, machen wir eine kurze musikalische Pause. Als Beispiel für das Wirken als Kardinal sei genannt ein Vortrag über die Gottesmutter, den Leo Schewczyk am 13. Oktober 2003 zum Semesterbeginn an der Theologischen Fakultät von Lugano hielt. Die Lectio Magistralis war auf Italienisch, eine Sprache, in die sich der über 80-Jährige erst nach der Kardinalsernennung vertieft hatte. Bei der Anreise hatte das Flugzeug mehrere Stunden Verspätung, sodass Eminenz erst am späten Nachmittag zum verdienten Mittagessen kam. Und all dies ohne eine Andeutung von Klage. Die Vorlesung war nicht bloß ein Neuaufguss von bereits Veröffentlichtem, was an sich gereicht hätte, sondern stellte eine neue und originelle Fassung des Themas dar. Sie wurde bestens aufgenommen. Zu den wichtigsten Vorträgen in Deutschland gehörten sicherlich die auf dem Kongress Freude am Glauben, Fulda bzw. Regensburg, sowie bei den Sommerakademien in Diesen am Ammersee und in Aigen in Oberösterreich. Als über 80-Jähriger konnte der Kardinal nicht an der Papstwahl teilnehmen, wohl aber mit seinem Rat zum Wohl der Weltkirche beitragen. Dies geschah dem Vernehmen nach auf eindringliche Weise bis zum Jahre 2005 bei den Kardinalsversammlungen im Vatikan, an denen er teilnehmen konnte. Papst Benedikt sagte, erst vor kurzem, so betonte Kardinal Meister in seiner Trauerrede, von den spätberufenen Theologen ins Kardinalskollegium sei Leo Schäfczyk einer der wenigen gewesen, von denen die Kirche noch viel Erleuchtung und Ermutigung erhalten habe. Im Sommer 2005 setzte ihm eine schwere Krankheit im Rücken dermaßen zu, dass er wichtige Vortragsveranstaltungen absagen musste. Gleichwohl arbeitete er bis wenige Wochen vor seinem Tode weiter an schriftlichen Beiträgen, für die er sich verpflichtet fühlte. Sein Abschied vom Erdenleben bereitete er bewusst vor und trug sein schweres, schmerzhaftes Leiden mit vorbildlicher Geduld in der Nachfolge Christi, des Sündopfers, für das Leid, für das Heil der Welt. Eingedeckt war er dabei zweifellos des ihm geläufigen Worte des heiligen Paulus. Kolosserbrief: Ich will in meinem Fleisch ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib die Kirche. Schäfczyk selbst schreibt dazu: Weil die messianische Aufgabe Christi in der Welt weitergeht, muss auch das mit dieser Aufgabe verbundene Leiden an die Glieder Christi bis zum Ende der Zeit weitergehen. In diesem Leiden der Glieder findet das Erlösungswerk Christi seine Fortsetzung und Vollendung, und zwar für die Kirche. Weil aber die Kirche in Stellvertretung für die ganze Welt steht, ist das Leiden der Glaubenden zugleich bezogen auf das Heil der ganzen Welt. So gewinnt auch das Leiden des Einzelnen erlöserische Funktion und erweist sich als Fortsetzung des erlöserischen Leidens Christi. Mehr als hier der Apostel sagt, kann auch die Theologie nicht über den Sinn des von Gott in der unheilen Welt verfügten Leidens sagen. Eine Ärztin mit viel Erfahrung in der Betreuung von Krebskranken, die die Kardinal medizinisch behandelte, meinte, sie habe noch keinen Menschen erlebt, der eine solche Krankheit so vorbildlich trug wie der alte Priester aus Schlesien. Leo Schäfczyk wurde zu Gott heimgerufen am späten Nachmittag des 8. Dezember, des Hochfestes der unbefleckten Empfängnis Mariens. Durch Pater Peter Willi und Kardinal Wetter, der am Morgen des gleichen Tages bei ihm weilte, war er bestens vorbereitet mit den Gnadenmitteln der Heiligen Kirche. Vormittag hatte er noch mündlich andeuten können: Heute gehe ich. Mit dem Heimgang von Leo Schäfczyk haben wir, da bin ich mir sicher, einen machtvollen Fürsprecher im Himmel gewonnen. Und sein Werk wirkt weiter. Als Beispiel möchte ich nur auf die im vergangenen Jahr erschienene Neuausgabe seines Werkes Katholische Glaubenswelt hinweisen. Sie erschien zuvor in einer italienischen Übersetzung. Am Beginn findet sich ein aufschlussreiches Interview von Pater Dr. Johannes Nebel mit Papst Benedikt über Leo Schäfczyk. Damit spricht der Heilige Vater unter anderem über seine persönliche Begegnung mit Schäfczyk in der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Der Heilige Vater sagt dabei: Mir ist aufgefallen, dass Leo Schäfczyk, der ganz stille und eher schüchterne Mensch, eigentlich immer der Erste war, der ganz klar Position ergriffen hat. Ich selbst war da fast zu ängstlich, als dass ich mich getraut hätte, gleich so direkt drauf loszugehen. Er aber hat mit großer Klarheit und zugleich mit wirklicher theologischer Fundierung sofort gesagt, was geht und was nicht geht. Insofern war Leo Schäfczyk der eigentliche Eisbrecher in diesen Diskussionen. Sie erkannten, dass wir gemeinsam darum ringen, dass der Glaube der Kirche im Heute lebt und ins Heute hinein ausgesprochen und verstehbar wird, aber andererseits in seiner tiefen Identität bleibt. Insofern ist mir diese Erinnerung aus der gemeinsamen Arbeit in der Glaubenskommission die stärkste persönliche Erinnerung, die ich an Leo Schäfczyk habe. Zugleich eine Erinnerung, die wirklich von Dank erfüllt ist für die Tiefe seines Denkens und für seine Gelehrsamkeit sowie auch für seinen Mut und seine Klarheit. Soweit der Heilige Vater in seinem Interview. In den von den Worten Papst Benedikts eingeleiteten Werk über die katholische Glaubenswelt geht es um das Katholischsein. Es gibt heute einen falsch verstandenen Ökumenismus, der die Frage nach dem eigenen Wesen oder der eigenen Identität als störend und rückschrittlich empfindet. Schon bald nach dem Zweiten Vatikanum meinte ein evangelischer Theologe, man weiß auf evangelischer Seite nicht, was evangelisch ist. Es scheint, dass sich nun Ähnliches im heutigen Katholizismus ereignet. Die Frage, was ist katholisch, kann heute auch nicht mehr eindeutig beantwortet werden. Das wandelnde Profil des katholischen Deutes dehnt sich nicht selten aus auf einen allgemeinen Pluralismus der Religionen, die als gleichwertig betrachtet werden. Dieser Indifferentismus und Relativismus wird karikiert in einem etwas boshaft formulierten Vers, in dem es heißt, ob Jude, Türk, ob Hottentott, wir haben all den gleichen Gott. Nicht nur das Katholische, sondern auch das Christliche im Allgemeinen droht in der pluralistischen, multikulturellen Gesellschaft unserer Tage unterzugehen. Hinzu kommt, dass viele Katholiken sich geradezu dafür entschuldigen, noch katholisch zu sein. Schon in den 60er Jahren kursierte im französischen Sprachraum ein Bonmot. Was ist kein Katholik? Ein Katholik ist ein Mensch, der an alle Religionen glaubt, außer an seine eigene. Priester, die profiliert katholisch sind und über geistiges Rückgrat verfügen, haben beispielsweise heute in einem Land wie Österreich, so scheint es, keine Chance mehr, Bischof zu werden. Hier ist das, was der Heilige Vater einmal die Diktatur des Relativismus nennt. Eine wirkliche Diktatur, die das Katholische mit allen Mitteln aus der Öffentlichkeit herausbeißen will. Es ist nicht leicht, mein Chef, schickt die Fülle des Katholischen in einem einzigen Zugriff zu fassen. Viele haben vor dieser geistigen Fülle, die schon im Begriff des Katholischen, das heißt des Allumfassenden, behauptet ist, kapituliert. Und das Katholische als ein äußerliches Konglomerat von widerstrebenden Elementen gedeutet. Schriftlich betont dann in einer eindrucksvollen Synthese des Katholischseins als Liebe zur Ganzheitlichkeit und als Fülle der von Christus geoffenbarten Wahrheit. In einer organischen Zusammenschau der Glaubenswahrheiten werden Formelemente herausgehoben, welche die geistige Schönheit und Lebenskraft der katholischen Lehre ansichtig machen. Dazu gehören etwa die Verbindung zwischen Gott und Mensch, das katholische Und, im Unterschied zum reformatorischen Allein, der universelle Anspruch des Glaubens, der Heilsrealismus, die Bedeutung des Geheimnisses und die sakramentale Struktur. Das Grab des Kardinals auf dem Friedhof des Klosters Thalbach in Bregenz besucht, findet dort eine sinnreiche Botschaft, die das Leben des Verstorbenen der Nachwelt überliefert. Neben dem Wahlspruch aus dem Epheserbrief, Evangelisare, Investigabilis Divitias Christi, die unermesslichen Reichtum Christi verkündigen, liest der Besucher dort ein Wort von Mutter Julia Verhelge, der Gründerin der geistigen Familie Das Werk. Wer aus Gottes Licht der Wahrheit dient, lebt die wahre Liebe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Den unergründlichen Reichtum Christi verkündigen. Erinnerung an Leo Kardinal Schewtschik in der heutigen Credo-Sendung. Unser Referent ist Professor Dr. Manfred Hauke von der Theologischen Fakultät in Lugano. Vielen herzlichen Dank, Professor Hauke, für Ihre Ausführungen, für diese Erinnerung an Kardinal Šefčík. Sie haben es am Ende noch einmal formuliert, diese Frage, was ist katholisch, wie ist die zu beantworten? Und Sie haben Šefčík dahingehend paraphrasiert, seine Synthese des Katholischseins als Liebe zur Ganzheitlichkeit und als Fülle der von Christus geoffenbarten Wahrheit zu verstehen. Ist das vielleicht auch in unseren Tagen, in denen Katholischsein immer wieder mit Engstirnigkeit verbunden wird, wo man sich als Katholik den Vorwurf der Engstirnigkeit zuzieht, ist das vielleicht eines der ganz großen Missverständnisse, dass dieser Glaube einen unglaublichen Reichtum in sich hat, eine Fülle von vielen Aspekten, ein Schatz ist eigentlich.
Ja, das würde ich an Anliegen von Šefčík, diese Tatsache zu betonen, dass vom Katholischsein her alle Wahrheiten aufgegriffen werden können. Warum keine Angst zu haben vor der Auseinandersetzung mit der Wahrheit, in welchem Bereich auch immer. Und Šefčík hat auch in seinem Lebenslauf öfter gerungen mit den verschiedensten Positionen, mit den noch schwierigsten Themen, und das ist nicht immer einfach. Aber er hat auch es verstanden, selbst bei den größten Chaoten auch den Wahrheitskern herauszufiltern, dann aber auch zu zeigen, wo denn bei einer schrägen Position die inneren Widersprüche stehen. Sozusagen eine Position sich von innen her auch auflöst und dann auch geöffnet werden kann auf die katholische Fülle, die der Irrtümer korrigieren kann, aber auch die berechtigten Anliegen mit aufzunehmen in der Lage ist.
Damit hat er ja eigentlich auch eine ganz alte theologische Kunst bedient, dieser Disputation, also ein Argument noch einmal zu beleuchten. Beispielsweise ist es ja so gewesen bei so Leuten wie Thomas von Aquin oder so, die dann, die es verstanden, eine gegnerische Position noch einmal sogar aufzuladen, ab und an nochmal zu sagen, also euer Gegenargument ist noch unvollständig, ich kann es eigentlich noch besser, könnte ich es formulieren. Wenn jemand wie Leo Šefčík so ein Problem, eine Frage von allen Seiten her beleuchtet, ein Argument prüft und darlegt, bevor er sich dann dazu auch theologisch positioniert, können wir davon eigentlich was lernen in dieser Zeit, wo Argumente immer öfter nur noch so Transparente werden, Headlines, Schlaglichter sind? Kann man da lernen, so eine Schule der Genauigkeit und ironischerweise dessen, was man früher auch kritisch nannte, nämlich sich in einer Präzision zu üben, die aus Grundtugenden wie Gerechtigkeit, die man vielleicht heute mit Fairness übersetzen könnte, und Liebe, vielleicht zu übersetzen mit Respekt, die dann damit, also mit Gerechtigkeit und Liebe, dann zur Wahrheit kommt. Lässt sich das von Šefčík lernen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, am Grund steckt hier der Respekt vor der Wahrheit, den Christus seine persönliche Gestalt angenommen hat. Ja, und von da ist dann auch der Respekt vor auch die einzelnen Personen und dem, was sie sagen, und dann aber auch dann die Bereitschaft, auch bestimmte Dinge zu korrigieren, ohne eine falsche Polemik. Ich kann mich gut entsinnen, auch schon meine Freie Silvester in München, bei den Vorlesern gab es oft alle möglichen Fragen von Studenten, Zwischenfragen und dann auch, aber Šefčík hat es verstanden, eben genau hinzuhören, auch diese Fragen mal zuzulassen. Ja, und hat das wunderbar auch verstanden, also auch jetzt hier erstmal den Gesprächspartner jetzt hier zu verstehen und konnte dann auch entsprechend ausholen und darauf zu antworten. Das ist heute eine Kunst, die viel zu kurz kommt. Ja, wir haben oft in der türkischen Welt sogar ein Leben von Schlagworten, da wird mit Etiketten rumgeworfen wie fundamentalistisch und vorkonziliar oder was weiß ich was. Das sind dann also Schlagworte, die von der Realität nicht gedeckt sind. Ja, und da wird wirklich also die Aufmerksamkeit gegenüber der Wirklichkeit, schon die Wirklichkeit dieser Welt, aber auch der reichhaltigen Wirklichkeit der Offenbarung, des Glaubensschatzes der Kirche.
Das heißt, diese Fähigkeit äußerte sich dann auch in diesem Sensorium bei solchen Zwischenfragen, wie Sie sie geschildert haben in den Vorlesungen, die ja doch manch anderen Professor auch durchaus mal nerven ein wenig. Da hatte er schon das Sensorium da zu hören, auch Tendenzen herauszuhören, Untertöne, in welche Richtung das geht. Das konnte er eben aufgrund dieser Fähigkeit gleichzeitig auch die Beschäftigung mit Offenbarungswahrheiten dann ähnlich präzise zu meistern?
Ja, also auf jeden Fall. Also auch im Gegensatz zu Professoren, die dann einmal jetzt hier über Zwischenfragen grundsätzlich dann nicht erbaut waren, ja, oder dann die die Frage stellten, umformulierten, weil sich die Frage sei schon falsch für falsch gestellt, oder sozusagen also die Frage beantworten, ohne die gehört zu haben. Ja, also das war wirklich ein erfrischender Gegensatz im guten Sinne. Und ich denke, was Schlagworte angeht, es gibt da oft dann diese Manie, die Welt zu unterteilen, in der Kirchengeschichte ist vor und nach Konziliar, vor ist schlecht und danach ist gut oder umgekehrt auch, ja, und hat Schelz wirklich verstanden, also einmal die Überlieferung wirklich zu ihrer ernst zu nehmen, ihre Rolle beizumessen, aber auch zu zeigen, wo es auch einen gewissen Fortschritt geben kann, der aber diese Überlieferung nicht verleugnet. Ja, und das war ganz wichtig, das finden wir auch wieder etwa, ganz ehrlich, in der Weihnachtsansprache des Heiligen Vaters im Jahre 2005, wo er sich etwa wendet gegen eine Hermeneutik des Bruches, beziehungsweise auch das Zweite Vatikanum. Ja, es geht darum, eine Hermeneutik der Kontinuität zu zeigen, wo es sicher auch einen Fortschritt geben kann, aber keine Verleugnung der Vergangenheit.
Ein erster Anrufer ist nun bei uns aus Wachtberg, ist es Herr Häuser. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Häuser. Ich bin hier übrigens auch Pfarrer, beziehungsweise Fabriker und Spätberufener aus Landershofen. Was mich, der Gedanke von Kardinal Schäftzig, das katholisch sein sozusagen, weiter mehr heute zu betonen. Da kommt bei mir natürlich die Frage auf, was machen wir dann aber mit der Ökumene? Zu meiner Lebensgeschichte sage ich mal ganz einfach stichwortartig, wenn ich nach Ökumene gefragt werde, sage ich immer, ich bin von Mutterleibe an Ökumene, denn mein Vater kam aus einem streng evangelischen und meine Mutter aus einem streng katholischen Haus. Aber andererseits bin ich ja nur noch Jahrgang 41 aufgewachsen, im Hinterkopf mit dem Lied, wir sind das wahre Christentum. Ich habe erlebt, dass meine Verwandtschaft, die katholische Verwandtschaft, meine Brüder zum Beispiel, mit meinem späten Beschluss, Priester zu werden, gar nichts anfangen konnten. Dagegen meine Tante, die Schwester meines Vaters, also evangelisch, gesagt hat, Manfred, wir beten für dich. Ich möchte nun heute einfach natürlich auch mit evangelischen Christen zusammen Christ sein. Andererseits natürlich aber eben auch liebe ich das katholisch sein, natürlich durch meine ganze Vergangenheit auch, und sehe, dass zum Beispiel das eucharistische Verständnis leider in der evangelischen Kirche oft ein ganz anderes ist. Die Lutheraner kommen uns da etwas näher, aber eben dann im Konkreten, wenn wir jetzt hier meinetwegen vor Ort ökumenische Bibelwoche haben. Ich denke, da hänge ich auch mit drin und engagiere mich da auch. Da kommen wir uns näher. Wie sehen Sie jetzt meinetwegen zum Beispiel demnächst in München den gemeinsamen christlichen Kirchentag mit evangelischer und katholischer Kirche?
Ja, also ich denke, es geht jetzt hier um Schäftschick, und das wird aber hervorheben dürfen, dass er schon in seiner Kindheit auch mit der Ökumene konfrontiert worden ist. Ja, ja. Er hat ja zeitweise in Diözese auch gelebt, wo es vorwiegend evangelische Christen gab, und seiner theologischen Arbeit, da hat er sich auch ausgiebigst mit allen möglichen Richtungen der evangelischen Theologie auseinandergesetzt. Er war sicher ihm offen und ökumenisch begeben, aber jetzt hier nicht um die Unterschiede jetzt hier glatt zu schleifen oder zu ignorieren, sondern eben auch in missionarischer Hinsicht eben auch die getrennten Christen zur Kirche hinzuführen. Das ist keine Arroganz, das war Christentum in der katholischen Kirche in der Fülle verwirklicht ist, das sagt auch das Zweite Vatikan mit aller Klarheit, ja, und ein gemeinsamer Kirchentag, gut, ich meine jetzt hier, ich weiß nicht, was ich geschäftigt dazu sagen würde, aber ich denke, es kommt immer auch darauf an, jetzt hier, welche Motive einen solchen gemeinsamen Kirchentag bringen. Ist es dann eine Atmosphäre, die dann also jetzt hier die Unterschiede glattschleift, oder ist eine Ökumene sozusagen der Profile?
Ja, ja? Genau.
Und auch eine Ökumene, die auch zusammenzuarbeiten weiß, bei zentralen Fragen, beispielsweise den Schutz des Lebens oder auch der Familie. Das ist hier richtig einfach, auch im Bereich der Ökumene.
Ja, also ich habe ja den Meinungsring auch in Berlin miterlebt, habe ihn auch gerne miterlebt, aber eben ich sehe da natürlich immer diese Schlagzeilen. Und wieder ist es nicht möglich, gemeinsam Eucharistie zu feiern, oder eben als dann jemand das gemacht hat, der dann exkommuniziert wurde, wie da meinetwegen die Zeitungen gezetert haben und gemacht haben. Wobei ich aber eben dann immer gesagt habe, es ist halt wirklich nicht das gleiche Verständnis, und solange dieses gleiche Verständnis nicht da ist, kann man es einfach auch nicht tun. Ich denke, da sitzen wir irgendwo immer in dieser Zwickmühle. Ich weiß nicht, was Kardinal Schäfzig da meinetwegen über die Eucharistie, über Gemeinschaft des eucharistischen Mahles, hat er da eine Zukunft gesehen oder einfach nur die Möglichkeit, entweder die evangelischen Bewegungen sich auf uns zu oder es geht nicht?
Ja, also man hat das schon genommen zu Interkommunion etwa in seinem Buch über Eucharistie, sein Taschenbuch 1973 erschienen, ja, und die Position ist sehr eindeutig. Also für eine eucharistische Gemeinschaft braucht es den gemeinsamen Glauben und die gemeinsame auch Gemeinschaft mit dem Heiligen Vater und den Bischöfen.
Mhm. Nee, es ist generell eigentlich schon klar, natürlich, aber naja, gut. Eine andere Frage, ganz einfach noch. Sie hatten von der geistlichen Gemeinschaft gesprochen. Ich habe das nicht richtig mitbekommen. Können Sie mir noch mal sagen, welche geistlichen Gemeinschaft?
Ja, die geistliche Gemeinschaft heißt das Werk, oder auf Lateinisch Familia Spiritualis Opus. Diese geistliche Gemeinschaft.
Aber es kommt nicht mit dem Opus Dei gleich.
Nein, das hat damit nichts zu tun. Also jetzt, das heißt das Werk, und zwar, es geht zurück auf eine belgische Gründerin, eben Julia Verhege, ja, und es ist inzwischen also eine geistliche Gemeinschaft, die auch päpstlich anerkannt ist, also jetzt hier nach der Schwester Kanal wurde das bewerkstelligt, und in dieser geistlichen Gemeinschaft ist ein Miteinander von verschiedenen auch Ständen und Gruppen der Kirche. Wir haben etwa einen Bereich jetzt hier für Priester, auch für Ordensbrüder, da gibt es auch für die Ordensschwestern, da gibt es auch dann eigene Gruppe, eigene Bewegung für Familien, für Alleinstehende, ja, und das ist also eine Verbindung, ohne jetzt ja die Dinge auch zu vermischen. Als ich mal mich erkundigte, vor vielen Jahren, was eigentlich denn dieses Werk sei, wurde mir dann geantwortet von der damaligen Leiterin, ja, wir sind also jetzt hier kein Eintopf, sondern ein Menü. Ja, und es gibt gerade die Idee auch jetzt hier, den Familiengedanken eben umzusetzen, auch für die Seelsorge und für das geistige Miteinander. Ja, und das ist auch interessant, also dann im Werk diese Verbindung zum Apostel Paulus. Denn diese Gründerin, Julia Verhege, hat gerade eben mit Paulus auch jetzt hier einen Leitstern gesehen für ihr eigenes Leben, und gerade auch im Blick auf die Ökumene jetzt hier von Paulus, also auch jetzt hier sehr stark gelebt. Denn auch sie kommt aus Belgien. Belgien ist auch nicht entfernt von der anderen Ökumene, gerade auch mit dem englischen Bereich. Ja, und das ist auch ein weiterer Punkt, ist im Werk auch sehr verehrt Kardinal Newman, der demnächst auch dann wohl selig gesprochen wird. Ja.
Und dieser geistlichen Familie gehörte Kardinal Schäfczyk an. Und wenn Sie sich für die geistliche Familie, das Werk interessieren, im Infofeld zur heutigen Sendung, im Programm auf unserer Homepage, da gibt es auch nochmal einen Link zur Website von von der geistlichen Familie das Werk. Danke für Ihren Anruf und Ihre wichtigen Fragen. Vielleicht noch einmal ganz kurz abschließend zu diesem Thema auch der Ökumene. Er hätte sicherlich diesen Schmerz, ja auch dieses wirklich, diesen drängenden Schmerz, den wir jetzt auch in der Frage gehört haben über die Trennung der Christen, den hätte Leo Schewczyk ohne Wenn und Aber geteilt, ne? Aber er hätte eben sicherlich auch gesagt, außerhalb der Wahrheit kann man den nicht überspielen. Wir müssen unbedingt danach streben, dass wir zur Einheit finden, aber eben nicht außerhalb jener Fülle der von Christus geoffenbarten Wahrheit.
Ja, das ist genau der Punkt. Also jetzt hier, es ist also eine Ökumene, die jetzt also nicht das Ziel hat, also dann das, was einfach ist in der Trennung sozusagen, jetzt hier mit dem Zuckerkuss zu versehen, sagen, das ist also alles, das ist im Prinzip alles gleich, historisch bedingt. Nein, es geht also wirklich also darum, auch die getrennten Christen auch zur Fülle der von Christus gelehrten Wahrheit in der Kirche zu führen und natürlich auch innerhalb der Kirche selbst auch die Wahrheit selbst zu leben und die Kirche auch einladend zu machen für diejenigen, die außerhalb stehen.
Zwei weitere Anrufe haben wir, die schon länger in der Leitung warten. Das ist zunächst Frau Brehm aus Baden-Württemberg. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich gehe in eine ganz andere Richtung, und zwar hat Kardinal Schewczyk fast am Ende seines Lebens ein wunderbares Buch über Maria geschrieben, Maria, Mutter und Gefährten Christi. Das biblische Zeugnis von Maria steht da drin, und Maria im Glauben der Kirche und Maria in der Verehrung der Kirche. Das ist natürlich schon schwierig in der Ökumene, weil in der evangelischen Kirche bei uns wird Maria nicht so sehr verehrt. Und ich wollte vielleicht fragen, ob Sie noch etwas zu diesem Buch sagen können, das uns Kardinal Schewczyk am Ende seines Lebens geschenkt hat.
Ja, also dieses Buch ist eigentlich nicht vom Ende seines Lebens, sondern ist eine jetzt hier erweiterte und vertiefte Neuauflage von drei kleinen Schriften, die bereits Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre erschienen sind. Und zwar sind die erschienen in Österreich, in Wien, im Verlag des sogenannten Rosenkranz-Sühnekreuzzuges. Ja, also man eben das mit des Rosenkranzes fördert und die Fatima-Gedanken. Und das ist interessant, auch in dem Marienbuch, also jetzt der erste Teil, ist ja das biblische Zeugnis von Maria. Das ist ganz wichtig, auch gerade für die Ökumene, dass man eben auch schon sieht, also dass hier die Marienlehre der Kirche ja eben schon angelegt ist in der Heiligen Schrift. Es gibt etwa einen evangelischen Dogmengeschichte, Walter Delius, den Schewczyk auch einmal zitiert, der sagt, ja, wir finden etwa schon beim Lukas-Evangelium, der Kindheitsgeschichte, fast alle Glaubensverhalten über Maria, die katholische Kirche lehrt, schon wie in einem Embryo jetzt hier in Keimhaft angelegt. Wir haben es als Schewczyk eben auch jetzt hier herausgestellt, also ausgegangen vom biblischen Zeugnis, ja, hat dann auch die systematischen Perspektiven dargestellt und dann auch der dritte Teil, wie Sie schon hervorgehoben haben, also die Verehrung. Aber dieses Buch ist eigentlich nicht vom Ende seines Lebens, sondern das ist schon jetzt hier über 20 Jahre vorher in der ersten Fassung jetzt hier geschrieben worden, wurde aber dann auch auf Bitten des Augsburger Ulrichs Verlages dann auch als einziger Band zusammengefasst. Wurde auch noch hinzugefügt, dann der vierte Band, Bändchen, das ist der vierte Teil des Werkes, über die Botschaft von Fatima, der auch Schewczyk sehr verbunden war.
Danke für diese Frage, Frau Brehm. Alles Gute, Gottes Segen nach Baden-Württemberg. Gehen wir gleich zu Herrn Billner aus Greding. Grüß Gott.
Grüß Gott. Es geht um, also ich habe jetzt mal eine Frage mit Andersgläubigen. Also alle Menschen, die das Evangelium verkündet bekommen, die um Jesus Christus wissen, die das Neue Testament erkennen, in gewisser Weise auch wie auch immer, diese Menschen müssten ja in der Regel den Sohn Gottes als den wahren Gott anerkennen. Und was geschieht mit diesen Menschen, die das trotzdem nicht tun?
Ja, also das Heil der Nichtchristen. Ich denke, da gibt es eine sehr prägnante Antwort, die auch Schewczyk da ausgefaltet hat, im Zweiten Vatikanum in dem Konstitution über die Kirche Lumen Gentium. Ja, und da ist es auch, wird also jetzt hier betont, dass jetzt hier Gott das Heil aller Menschen will und es aber auch gebunden ist an den Glauben, ja, und auch in gewisser Weise an die Kirche. Also jetzt, es kann nicht jemand nicht gerettet werden, der um die Heilsstunde der Kirche weiß und nicht katholisch würde, ja, aber jetzt die ohne ihre eigene Schuld, also eben nicht katholisch sind, haben auch jetzt hier die Möglichkeit gerettet zu werden, wenn sie den Ruf Gottes, so wie sie ihn erkennen, annehmen und danach leben. Das heißt, es geht hier um den Glauben an Gott, es geht hier um die Liebe, ja, um den Zweiten Vatikan auch jetzt für die einzelnen Religionen dann auch dann näher angedeutet. Ja, und das hat also auch Schäfzig durchaus betont, nur ist auch klar, dass diese Heilsmöglichkeit kein Automatismus darstellt, sondern es ist eben auch eine Herausforderung. Also jetzt hier, auch wenn Menschen gerettet werden in fernen Ländern, ist das nur möglich durch die Gnade Christi, und Christus kann nicht wieder getrennt werden von seinem geheimnisvollen Leib der Kirche. Daraus die Bedeutung des Gebetes, des Opfers, aber natürlich auch der missionarischen Verkündigung.
Danke für Ihren Anruf und Ihre Frage. Eine weitere Anruferin hat uns noch erreicht, Frau Becker. Grüß Sie.
Ja, grüß Gott. Es ging mir nur darum, ich konnte mich so gut erinnern noch an eine Freude am Glauben in Regensburg, und wie er so eindrücklich sprach, und es blieb mir so viel hängen und erinnerte mich immer gerne wieder an seine Art, wie er sprach und was er uns zu sagen hatte. Und es hatte großen Eindruck gemacht. Und was war richtig traurig, dass er plötzlich dann nicht mehr unter uns war.
Ja, danke für dieses Zeugnis nochmal von diesem Vortrag, den ja auch Sie, Professor Hauke, erwähnt hatten. Danke, Frau Becker. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Professor Hauke, Sie haben Leo Kardinal Schäfzig, wie gesagt, Sie kannten ihn lang. Gibt es einen bestimmten theologischen Schwerpunkt, der sich vielleicht mit der Ernennung zum Kardinal doch verschoben hat, oder eine bestimmte Frage, die dann nochmal in besonderer Weise eine Rolle spielte?
Naja, also Schäfzig ist natürlich in diesen letzten Jahren also jetzt stärker angefragt worden für verschiedene jetzt Kongresse und Tagungen und Vorträge, und das waren also auch die unterschiedlichsten Themen, ja, eben natürlich auch häufig eben auch aktuelle Themen, aber auch Themen, die dann abhängig waren von bestimmten Tagungen, ja, die schon vorprogrammiert waren, und ja, weil im Grunde jetzt bereitwilligst auch die verschiedensten, auch so die disparatesten Themen anzunehmen. Es ist auch eine sehr Dogmatik, um den gesamten Bereich der systematischen Glaubenslehre jetzt hier behandelt, und in einer Vielfalt, wie wir es so ganz selten finden. Wir finden in der Theologie häufig sozusagen, Entschuldigung, Fachidioten, die nur in einem Fach sich auskennen oder in ihrem Fach nur in einem Teilbereich. Aber er hat wirklich also es verstanden, also jetzt sich in den großen Bereich mit Souveränität zu bewegen. Ja, also darum wüsste ich jetzt hier keinen so deutlichen Schwerpunkt. Sicher, ein Schwerpunkt war gewesen, also jetzt schon auch wieder das Katholische, das kommt ja mehrmals vor, auch in den letzten Jahren, die Bedeutung der Christusgestalt, ja, oder auch dann der Lehre von der Schöpfung, von der Erbsünde. Ja, und ein Punkt ist auch dann zugekommen, nach Dominus Jesus, eben gerade auch die Heilsbedeutung eben des Glaubens im Blick auf einen solchen Religionspluralismus, wo dann im Grunde sagt, auch sogar innerhalb der Theologie, dass alle Religionen im Grunde gleich seien. Ja, und da hat also Schäfzig schon also auch dann zur Klarheit wirklich beigetragen. Aber in seinem gesamten Lebensweg würde ich sagen, also der am stärksten ausgeprägteste Bereich ist dann vielleicht gewesen doch also der Schöpfungslehre. Ja, also jetzt, dass Gott wirklich der Schöpfer ist, dass er uns immer schon sein trägt, und auch jetzt hier, auch für die Evolution, die Weltgeschichte der Lebewesen auch schöpferisch beeinflusst. Es ist kein Gottesbild, wo sozusagen als Gott, als Uhrmacher in weit entfernt ist und mit dieser Welt nichts zu tun hat, sondern auch jetzt in der Triade Continuo, also immer wieder Schöpfung, auf diese Welt einwirkt und auch etwas Neues wirkt, was nicht von dieser Welt abgeleitet werden kann. Schon innerhalb der Evolution, der erst recht in der Heilsgeschichte.
Wir sehen ein wirklich breites, umfangreiches theologisches Werk, das immer auf das Ganze unseres Glaubens zielt. Und Sie haben Papst Benedikt in Ihrem Vortrag zitiert mit der Lehre, die uns Leo Schäftig hinterlässt, dass wir dieses so wichtige und wertvolle Ziel, eigentlich im Heute anzukommen, wirklich nur erreichen können, wenn eben unser Glaube wirklich identisch bleibt. Wenn er derselbe Glaube der Kirche ist, der Urkirche, der Väter, der ganzen Kirche in Raum und Zeit und eben nicht trotzdem, sondern gerade deshalb ganz aktuell ist, heute von uns durchdacht und bekannt wird. Danke Ihnen sehr, Professor Hauke, dass Sie sich diese Stunde Zeit genommen haben für die Credo-Sendung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich für diese Sendung noch einmal hören möchten, Sie können sich gern eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 0700 7525 7520. Erreichen Sie den ab morgen früh um 9 wieder. Auch auf unserer Homepage horeb.org gibt es die Sendung im Podcast- und Download-Angebot und da auch im Infofeld zur Sendung die Angaben zum Buch von Professor Hauke, ganz und gar katholisch, ein erster Einblick in das theologische Werk von Leo Kardinal Schäftschik. Auch einen weiteren Literaturhinweis auf das Buch Leo Kardinal Schäftschik, Entschiedener Glaube, befreiende Wahrheit, ein Gespräch über das Katholische und die Kirche mit Peter Christoph Düren und auch das Buch von Leo Schäftschik, Katholische Glaubenswelt. Wir hatten es im Vortrag gehört, das jetzt wieder erschienen ist im Schöning Verlag im Jahre 2008. Und auch einen Hinweis gibt es auf die Homepage von Professor Manfred Hauke, www.manfred-hauke.de und auch andere Hinweise. Wie gesagt, wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell ging oder Sie auch nicht über einen Internetanschluss verfügen, wo Sie das nachschauen können, diese Informationen hat auch unser Hörerservice für Sie parat. Noch einmal herzlichen Dank, Professor Hauke, und wenn wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten dürften.
Ja, sehr gerne. Segne euch alle auf die Fürsprache der Gottesmutter, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.